Naja, er kann es ja abbügeln. Er kann ja sagen, ach, da wären wir schon lange drauf gekommen, das werden sie mir nicht erzählen. So Typen gibt's halt auch. Ja, aber die beseitigt die Geschichte. Insofern einfach riskieren.
Es kann sein, dass das Kundenfeedback sagt, das gefällt uns ja überhaupt nicht. Dann haben wir aber innerhalb von 2 Wochen gelernt, dass es denen nicht, nicht passt. Und nicht erst beispielsweise nach einem Jahr, wie jetzt im Wasserfall. Ist Fehlerkultur immer hilfreich?
Das Leben ist kein Spielplatz. Ja, also gerade im professionellen Zusammenhang. Man muss halt aus den Fehlern lernen.
Willkommen bei Digital Chili, dem Podcast mit den schärfsten Trends der Tech-Welt. Kommt mit auf eine inspirierende Reise durch die digitale Welt, um euer Technologieverständnis kräftig zu würzen. Heute mit unseren Digitalexperten Janine, Alex und Thorsten. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer 12. Podcast-Folge. Heute mit dabei Alex und meine Wenigkeit. Ich war ja jetzt leider lange, was heißt leider, eigentlich gar nicht so leider, ne? War ja jetzt lange im Urlaub. Alex lacht gerade auch schon.
Ja, genau.
Ich hoffe, du hast...
Ja, ich bitte dich, leider. Wir haben dich vermisst. Ich weiß gar nicht, hast du dir unseren letzten Podcast angehört? Hand aufs Herz.
Ja, natürlich.
Ja, hast du.
Natürlich.
Denn den haben wir ja ohne dich gemacht auch. Und sehr bedauert, dass du nicht dabei warst. Darum, welcome back. Schön, dass du wieder da warst. Du siehst auch erholt aus, obwohl du ja, wie du gerade schon im Vorgespräch gesagt hast, schon wieder eine Woche zurück bist, also fast einige Tage schon wieder im Arbeitsleben. Was hast du uns denn mitgebracht? Also nicht Geschenke, sondern Erlebnisse meine ich natürlich.
Ja, einiges. Also für diejenigen da draußen, die vielleicht auch schon mal in Südafrika waren, also ich war in Kapstadt und habe da auch dann eine Safari im Krügerpark gemacht und es war auch unglaublich schön. Also ich habe mich in das Land einfach verliebt. Also ich werde auch definitiv nochmal dahin fliegen. Es war unglaublich, die Menschen, der Vibe, alles, was ich da erlebt habe, die Natur, die Tiere. Einerseits, aber auch auf der anderen Seite, du kannst einfach unglaublich viel machen. Und ich bin ja auch so sportbegeistert und gerade so für Sportbegeisterte, ich mache jetzt hier gerade Werbung für Cape Town, merke ich gerade. Aber gerade so für Sportbegeisterte, es gibt unglaublich viel, was man da machen kann. Von Kitesurfen über Surfen, über Wandern, den Lion's Head hoch, Tafelberg und so weiter und so weiter. Also das ist unglaublich. Schwimmen, ne, das ist meine Sportart. Da gibt es überall Freibäder. Also es ist unglaublich schön.
Ja, traumhaft. Ich kann dem nur zustimmen. Ich war auch ein paar Mal da und muss sagen, es ist echt ein Highlight. Also wirklich Cape Town, here I come again. Jederzeit gerne wieder. Mal so kulinarischer Art. Ich glaube, ich hatte dir die Empfehlung ja vorab gegeben. Wart ihr zufällig im Mount Nelson Hotel? Habt ihr es dahin geschafft zum Afternoon Tea? Nein, okay, ich sehe schon.
Also wir haben so viel gemacht, ja. Und das war auch irgendwie alles durchgeplant. Wir kamen an und da gab es einen riesen Plan von allen Dingen, die wir dann gemacht haben. Aber das habe ich tatsächlich vergessen.
Ach, macht ja nichts. Es gibt auch Grund, wieder hinzufahren, ne? Naja, auch nicht schlecht. Also da gibt es wirklich ein ganz, ganz tolles Hotel und da gibt es den perfektesten Afternoon Tea. Aber wir sind ja hier bei einem digitalen Thema, ist zwar auch Chili mit dabei, könnte man sagen, hat was mit Essen zu tun, aber nicht so ganz. Aber sag doch mal, gibt es da irgendwie einen digitalen Zusammenhang zu deinem Urlaub vielleicht? Also irgendein digitales Erlebnis? Keine Ahnung, ist es einfach, sind die Netzwerkverbindungen da einfach? Wie ist das? Ja, oder hast du irgendwie was mitbekommen, wie dort so das Arbeitsleben ist? Gibt es das auch entsprechend? Ich meine, Corona hat es, glaube ich, überall ausgelöst, aber die Fähigkeit, remote zu arbeiten. Wir leben ja hier so mitten im Speck. Wir haben ja eigentlich alles hier. Wie ist das in Südafrika?
Ja, interessant, dass du fragst, weil ich habe mir nämlich auch die Frage gestellt, als ich da war. Da merkt man nochmal so dieses Podcast-Thema, ich nehme das auch immer im Urlaub mit rein. Und es ist unglaublich, wie viele Leute ich da kennengelernt habe, die Workation machen. Also die arbeiten dann unter der Woche und gehen meistens in Coworking Spaces oder arbeiten dann von zu Hause aus oder teilweise sind da auch zum Beispiel große Beratungsfirmen ansässig. Und die machen dann da Workation. Und dann dachte ich mir, es wäre echt cool, wenn es in nächster Zeit sogar noch mehr zunimmt, weil es ist einfach unglaublich, mal über den Winter in so ein Land zu entfliehen. Also ich bin zum Beispiel jemand, ich bin über den Winter immer krank. Ich kann gar nichts dagegen machen. Ich bin immer krank und ich habe diese Winterdepression. Und das ist halt wirklich etwas, da einfach mal hin zu entfliehen und von da aus arbeiten zu können. Und dann aber auch am Abend einfach mal am Strand spazieren zu gehen, mit Leuten zu sprechen, einfach mal rauszugehen, das ist unglaublich schön. Und das ist etwas jetzt in Richtung Digitalisierung gesprochen, was da halt wirklich sehr, sehr stark verbreitet ist. Also ich glaube, jeder Zweite hat da Vacation gemacht.
Kann ich voll nachvollziehen. Und vor allen Dingen von der Uhrzeit her, wenn man den Bezug, also arbeitstechnisch den Bezug zu Europa hat, ist es ja nur eine Stunde später. Also völlig realistisch dort zu arbeiten. Und dadurch, dass es ja unterhalb des Äquators ist, ist da eben jetzt, na gut, mittlerweile Herbst, aber auch der ist sehr schön dort, gar keine Frage. Aber wie du sagst, Winterdepression ist genau der Punkt. Da leide ich auch extrem drunter. Und darum vielleicht, wenn man sich den Luxus erlauben kann, man sollte von da aus arbeiten, wenn denn diese Arbeitsgesetze nicht wären. Ganz so einfach ist das ja nicht.
Genau.
Aber naja, genau. Es ist der richtige Ort.
In der Hoffnung, dass sich das irgendwann ändern wird im Rahmen der Digitalisierung. Aber genau. Wir werden sehen.
Wir kommen dahin, ja. Aber von wegen Wohlfühlen, jetzt versuche ich irgendwie, das hat, ich muss ja wirklich ganz großes Bravo an Thorsten. Ach, wir haben ja gar nichts gesagt zu Thorsten, warum der heute gar nicht dabei ist. Machen wir das erstmal. Thorsten ist heute stimmbeschädigt, also er kann nicht so gut sprechen. Deshalb, Thorsten, an der Stelle eine gute Besserung von uns beiden. Erhol dich. Ja, und er hatte, das wollte ich gerade anfangen zu sagen, letztes Mal so einen absolut moderatorenverdächtigen Übergang gemacht in unserer Unterhaltung. War das so ein wie heißt das bei der Formel 1, ein fahrender Start oder sowas? Hat er wirklich perfekt gemacht. Kriege ich jetzt nicht hin. Ich versuche immer noch die Verbindung zu unserem heutigen Thema zu kriegen. Ich wollte damit anfangen zu sagen, wie man entsprechend entspannt lebt und aus diesem digitalen Arbeiten heraus gewisse Selbstverständlichkeiten entstehen, bei denen man auch Fehler macht, Pünktchen, 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 oder eben eigentlich zu unserem Thema heute irgendwie überleiten. Es ist mir nicht so gut gelungen. Hallo Thorsten, wir brauchen dich. Es soll heute um Fehlerkultur gehen. So, und liebe Janine, was gibt's denn dazu zu erzählen? Was ist denn so dein Rahmen? Warum wollen wir darüber reden?
Ganz viel. Also das ist auch ein sehr stark persönliches Thema von meiner Seite, weil ich hatte ja schon öfter mal im Podcast erwähnt, ich bin ja Sportlerin und habe früher auch sehr, sehr starken Leistungssport betrieben und gerade so in meiner Jugend und in meiner Kindheit, und da ist einfach Fehlerkultur oder auch, wie gehst du eigentlich mit Fehlern um oder mit Niederlagen um, ist einfach ein Riesenthema. Und ich bin damit groß geworden und merke aber auch immer mehr, dass mir das beispielsweise auch gerade sehr stark in der Arbeitswelt hilft. Also dass ich einfach mit Fehlern sehr, sehr gut umgehen kann, aber ne, oder auch dann eine sehr gute Kulturpflege, was aber einfach auch nicht Voraussetzung ist. Ne? Also ich finde, Fehler zu machen oder mal Niederlagen zu haben, ist etwas ganz Normales, aber das wird in Organisationen auch leider nicht immer so gelebt. Und deswegen ist es von meiner Seite aus ein sehr persönliches Thema heute, dass wir darüber sprechen. Denn Fehler sind meiner Meinung nach wichtig, um zu lernen. Und gerade auch so im juniorigen Bereich, da habe ich letztens auch mit einer Person vom Kunden gesprochen und auch sehr juniorig und meinte dann, ja, aber kann ich denn hier überhaupt, also ich muss jetzt mal gucken, darf ich das überhaupt? Und ich meinte so, ja klar, also probier es aus und wenn es halt nicht klappt, dann hast du daraus gelernt. Und dann musst du nur auch deine Schlüsse daraus ziehen. Und das ist halt etwas, was ich erlebt habe, auch in meinen Kundenprojekten und in der ganzen Zeit, wo ich jetzt auch schon Beraterin bin, was leider immer wieder in den Hintergrund rückt, dass Fehler eigentlich da sind, um zu lernen. Deswegen. Gut, aber Alex, ich spiele den Ball mal an dich.
Ja, ich bin da voll bei dir. Vor allen Dingen, also letztes Mal hatten wir, also Thorsten und ich, ja das Thema mit Schule und so weiter. Das ist ja eigentlich der Punkt, dass man in der Schule lernt, Fehler machen darf, um eben dann besser zu werden. Das ist ja so die Logik von Schule, ja, irgendwie. Natürlich soll man dann zu einem bestimmten Zeitpunkt, so ist es in der Uni dann ja auch weiter oder jeder Form der Ausbildung, wenn dann Leistung abgefragt wird, auf Knopfdruck natürlich Perfektion liefern. Also ich glaube, genau an dieser Stelle ist Fehler Nummer eins im Getriebe. Das heißt, dass wir dressiert werden in die Richtung, immer zu performen. Das, was von uns kommt, muss richtig sein. Und, oh Gott, Fehler machen darf ich nicht. Denn dann, Pünktchen, 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 habe ich irgendwelche Repressalien zu erleiden, verliere ich meinen Job, kriege ich weniger Geld, keine Ahnung. Ja, oder natürlich eine schlechte Note. Ja, okay. Das macht was mit einem. Das macht was dann insgesamt mit einer ganzen Gesellschaft. Und bevor ich es auflöse, was eigentlich dann so passiert, was glaubst denn du, was sind denn dann die Nebenwirkungen, wie das so in der Packungsbeilage bei Medikamenten steht, was hat denn das für einen gesellschaftlichen Effekt, wenn wir keine Fehler machen dürfen, können, wollen, sollen?
Einiges. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn wir keine Fehler machen, dann entwickeln wir uns auch nicht weiter. Also dann bleiben wir einfach mit unserem Wachstum oder mit unserer Entwicklung bleiben wir einfach auch stehen. Ne? Also gleich ist jetzt auch was in Richtung KI passiert. Also wenn wir uns jetzt nicht irgendwie ausprobieren mit KI und daraus lernen und Schlüsse ziehen und dann vielleicht sogar Innovationen dadurch entstehen. Also ich finde gerade so das Thema Fehler und Innovation ist sehr stark miteinander verankert. Dann bleiben wir einfach von der Entwicklung her stehen. Das würde ich sagen, ist eigentlich so, wenn ich eine Packungsbeilage mir angucken würde, ist das so das Erste, was oben drauf stehen würde. So.
Richtig. Ja, Fehler sind gewollt, müsste da oben stehen. Ne? Fehler sollen gemacht werden. Ja, das wäre ja eigentlich auch die wünschenswerteste Konfiguration in einem Unternehmen, dass man Mitarbeiter hat, die wissen, nicht nur sie dürfen Fehler machen, sondern sie sollen Fehler machen. Das klingt erstmal absurd, denn das hat ja dann nichts mehr mit Effizienz zu tun. Also aus unternehmerischer Sicht müsste man ja alles tun, um zu vermeiden, dass jemals Fehler passieren. Natürlich geht es jetzt nicht darum, Fehler zu machen, die das Unternehmen in den Ruin treiben. Von solchen Fehlern rede ich nicht. Ich rede nicht von Spekulationen und von wildem Agieren, natürlich nicht. Die Fehler, die ich meine, sind Dinge, die im täglichen Doing sind. Es geht um Ausprobieren und es geht um Kommunizieren, extremst wichtig. Ja, also mit zum Beispiel Vorgesetzten, ich habe das und das vor, kann schief gehen, unterstützt du mich dabei? Ja, das ist ein Teil einer Fehlerkultur. Hast du da schon mal sowas erlebt? Du hast ja schon angespielt eben beim Kunden mit dem entsprechenden juniorigen Kollegen.
Ja, ich würde sagen sogar auch bei mir selbst. Also ich war ja damals, als ich in der Beratung angefangen habe, auch sehr, sehr, sehr jung. Ne? Also ich habe, glaube ich, mit 20, 21 habe ich in der Beratung angefangen und hatte das Glück, dass mein Chef mich damals direkt auch mit auf Kundenprojekte mitgenommen hat und ich halt sehr viel von ihm lernen konnte und er mir aber auch sehr viele Freiheiten gegeben hat, Fehler zu machen, weil er hat nämlich das Motto verfolgt, fail fast, learn fast. Und das ist etwas, was ich persönlich super vertrete. Und dadurch, dass ich halt auch natürlich Fehler mache, und ich mache auch heute Fehler, jeder Mensch macht Fehler, auch egal in welchem Alter, sei es ein 60, 70, 80-Jähriger macht Fehler, genauso wie ein 20-Jähriger oder weiß Gott wer. Also jeder macht Fehler und von ihm habe ich das gelernt, dass man einfach die Fehler auch so betrachten muss, dass man daraus lernen sollte. Und immer dieses, das zum Beispiel auch ein Motto, was meine Mama mir damals noch mitgegeben hat, war hinfallen, aufstehen, ohne richten, weiterlaufen. Ne? Also ein Fehler ist nicht schlimm. Und
Hauptsache die Krone ist jetzt richtig, wie du sagst, Krone richten. Ne?
Ja, die Krone ist richtig und sie ist irgendwie nicht verruckelt, aber genau.
Das ja, ist, das stimmt.
Super. Super wichtig. Aber Alex, ich würde jetzt mal gerne den Ball auch in deine Richtung spielen, weil du bist ja auch an einer Uni und unterrichtest da. Und wir haben uns ja auch im Vorgespräch heute schon darüber unterhalten. Du hast nämlich auch Fehlerkultur in deinen Vorlesungsunterlagen mit eingebaut. Und da würde mich jetzt mal interessieren, was kannst du uns denn da aus deiner Sicht berichten?
Ja, du hast eigentlich das Stichwort schon vorher kurz geliefert, Innovation. Ja, aus der Richtung komme ich, wenn ich Innovationsmanagement unterrichte. Dann gehe ich genau auf diese Punkte ein, weil mich eben interessiert, was treibt denn Innovation an? Du hast gerade so schön gesagt, ja, hinfallen und wieder aufstehen. Das ist eben genau das. Probieren, akzeptieren, dass der Versuch scheitert, dass man einen Fehler gemacht hat und dann aber weitermachen und sich nicht davon aufhalten lassen. Und das ist etwas, das ist eine kulturelle Note, die uns in Deutschland sehr, sehr stark fehlt. Wenn man das jetzt mal mit Amerikanern vergleicht, den Vergleich mache ich gern und oft, weil ich mich halt sehr stark auch in dem Kulturkreis bewege, dann merke ich, warum sind uns die Amerikaner in solchen Dingen voraus? Die sind nicht schlauer, sind nicht besser als wir. Ganz im Gegenteil, es wandern sehr oft Deutsche in die USA aus mit entsprechendem Fachwissen, mit hervorragendem Know-how. Wir bilden hier ja auch wirklich perfekte Menschen aus, aber wir nutzen nicht deren Fähigkeiten, weil die sich nicht so austoben können, wie sie es gerne würden. Und das hat natürlich am Ende mit Geld zu tun. So, und das baue ich eben alles ein in meine Vorlesungen und auch Vorträge, die ich dazu halte, dass wir mehr Bereitschaft zeigen müssen, wenn wir ein Unternehmen nach vorne bringen wollen, Fehler zuzulassen. Und dazu müssen wir aber unsere Mitarbeiter enablen. Also wirklich die Befähigung verteilen, so hallo, Fehler machen grundsätzlich erlaubt. So, diese Aussage muss passieren. Und viel zu oft, wenn ich dann eben genau so in meinen Vorlesungen bin und mit den Studierenden spreche, dann frage ich nach, wie läuft das denn bei euch? Und der Anfang ist immer der, Stichwort Innovationsmanagement, was habt ihr im Unternehmen für eine Institutionalisierung zum Thema Innovation. Und es ist erschreckend, und du weißt ja, ich unterrichte ja an zwei Unis und beide sind so aufgebaut, dass die Studierenden bereits Vollzeit arbeiten. Also sprich, das Studium ist abends und am Wochenende. Und diese jungen Menschen haben einen Bezug zur Arbeit. Also sie stehen mitten im Leben. Das ist jetzt keine Theorie, um die es hier geht. Also frage ich diese jungen Menschen genau danach, was erlebt ihr denn in Unternehmen? Wie läuft das bei euch? Und die Antworten sind erschreckend. Kannst du dir vorstellen, was da so zurückkommt, wie das bei den Unternehmen aussieht?
Ja, definitiv. Also ich denke mal, die meisten Unternehmen oder auch die, wie gesagt, wo ich jetzt auch schon einige kennengelernt habe, die sind eher so darauf gepolt, dass man immer perfekt sein muss. Also immer einen hochgradigen Perfektionismus an den Tag legen muss und dass man alles akkurat und bloß keine Fehler und ich finde auch, wie in Deutschland, was du auch gesagt hast, wir sind auch davon getrieben, perfekt zu sein. Und da habe bevor ich in die Beratung gegangen bin, habe ich in Spanien gearbeitet. Und da habe ich erstmal das richtig kennengelernt. Da hat mir mein Chef zum Beispiel auch gesagt, Janine, mach's einfach mal. Einfach mal machen. Ich so, okay. Und ne, damals war ich ja auch, wie gesagt, Anfang 20. Und ja, da dachte ich, okay, einfach mal machen. Gut. Dann habe ich mal einen Fehler gemacht, dann haben wir danach sind wir in die Reflexion gegangen und das war eine Kultur, die ich da kennengelernt habe. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn du jetzt mit deinen Studierenden redest, dass es genau das ist, also dass halt dieser starke Perfektionismus, der in Deutschland auch gelebt wird, würde ich jetzt mal so einschätzen, das ist natürlich auch immer ein bisschen persönlichkeitsabhängig, aber ich glaube, dass sich das in den Organisationen schon auf jeden Fall zeigt, dass man immer perfekt sein muss, bloß keine Fehler und es macht ja auch in verschiedenen Richtungen Sinn. Beispielsweise, wenn wir an Qualität denken, klar, an ein Produkt oder an ein Auto, da ist es natürlich, wenn du ein Auto baust und da passiert dir ein Fehler, ist natürlich nicht gut. Ne? Also da ist das definitiv der Fall, dass man sagen muss, okay, je weniger Fehler, desto besser ist es, weil ansonsten geht das auf die Sicherheit der Menschen.
Ja.
Aber wenn wir jetzt an Innovation denken und darüber sprechen wir ja auch gerade intensiver, dann sind Fehler halt wirklich wichtig, um mal Innovation vielleicht zu schaffen. Jetzt würde ich dir nämlich gerne eine Frage stellen. Wie viel Fehlerkultur ist denn richtig? Was ist denn der richtige Grad eigentlich an Fehlerkultur? Ich habe ja gerade schon angedeutet, so Qualitätsmanagement.
Wie kann man das
Fehler
machen?
Ist da vielleicht.
Ja, das ist richtig. Dieses Bild, das du da von deinem Chef aus Spanien mitgebracht hast, das zeige ich tatsächlich als die letzte Folie in einer der Vorlesungen. Das Nike-Symbol, ja, Just Do It. Das ist die Kernaussage, einfach mal machen und ausprobieren. Und das, zurück auf deine Frage, wie viel Fehler ist erlaubt? Ja, das ist eine Kulturfrage, also eine Kulturfrage innerhalb der Kultur des Unternehmens. Es muss entsprechend angegliedert oder ausgegliedert sein. Natürlich, wenn es darum geht, du hast eine Quality Assurance, das war ja dein Beispiel, kannst du nicht sagen, ach ja, dann gucken wir halt mal, ne, ob das Auto nun so sicher ist oder nicht, ist auch erstmal egal, wir machen es heute mal anders. Das geht natürlich nicht, dafür gibt es entsprechende Standards. Aber der Weg dahin, also Dinge mal neu auszuprobieren, um zu schauen, könnte man nicht den Prozess hier anders machen? Da sind wir genau eigentlich bei einem digitalen Thema. Und uns nicht davor scheuen, einen Prozess mal anders zu machen. Also ich gebe dir mal aus der Bank ein ganz, ganz konkretes Beispiel. In der Bank hat man ja, wenn es gerade um IT geht und man dort was Neues installiert, verschiedene Serverphasen, ja, in denen man Dinge erstmal ausprobiert. Also man hat einen Entwicklungsserver, einen Testserver und so weiter. 3, 4 verschiedene Umgebungen und die ultimative ist die Produktionsumgebung. Auf der probiert man nichts, auf der macht man keine Fehler. Und das ist sozusagen der 100%-Ansatz, weil du jetzt fragtest, wie viele Fehler oder wie viel Fehler kann man zulassen, wenn man irgendwie eine Quote da ranschreiben will. Natürlich in der Produktion, also dem, was nach außen rausgeht, das final ist für den Kunden, ob jetzt Sicherheit oder Geld oder was auch immer, das fasst man natürlich nicht an. Aber was hindert es denn zu sagen, in einer Testumgebung, ja, das Sandboxing, wir probieren es einfach mal aus und gucken, was dann damit passiert. Aber auch da, gerade im Bankenumfeld, ist es so, nein, wir haben ganz bestimmte Regeln, wir probieren mal hübsch gar nichts, das läuft exakt so, wie es hier steht, das ist unser Ablauf und unser Fahrplan, bloß nichts ändern. Ja, man könnte ja auffallen, man könnte ja negativ auffallen, weil es schief geht. Und da würde ich sagen, 100%. Ja, also wirklich riskieren. ja, das geht dann auf Zeit. Aber nun stell dir doch mal vor, diese Zeit, die da vermeintlich durch Fehler verbrannt wird, führt dazu, künftig in Prozessen im Ergebnis, weil dann doch das kein Fehler war im Ergebnis, wenn der jeweilige Mitarbeiter sich überlegt hat, Dinge anders zu machen, ja, dieses schlaudeutsche Wort proaktiv, ja, mal an etwas heranzugehen und zu sagen, okay, wir können es doch mal so probieren. Und jetzt stell dir vor, daraus resultierte eine Effizienzsteigerung. Und plötzlich werden alle dafür. Ja, aber der Weg dahin, naja, der hat vielleicht dann 3, 4, 5, 12 Fehlversuche zur Ursache gehabt. Das ist das, was man akzeptieren muss. Also da liegt meine Antwort. Konkreter kann ich sie dir nicht geben. Man müsste jetzt ja jeden einzelnen Unternehmensfall herausnehmen und man muss dann natürlich auch einen Betrag dran schreiben und sagen, bis wie viel Geld kann man sich das denn leisten, ja, Fehler zu machen. Muss ja realistisch sein bei dem ganzen Szenario.
Ja, das ist super spannend, was du sagst, auch gerade das Beispiel, weil ich habe mich nämlich letztens auch mal intensiver nämlich auch damit beschäftigt, weil ich bin ja auch als Agile Coach, Scrum Master oder mittlerweile nennt man das ja im Self-Kontext auch Team Coach, bin ich ja vor allem auch in Richtung digitalen Projekten, digitalen Produkten unterwegs. Und da wird häufig auch immer über das KPI Fehlerreduktion gesprochen. Also wie viele Fehler macht man eigentlich und wie kann man das auch reduzieren? Ne? Versucht man mittels von KPIs zu steuern, dass wie viele Fehler auftauchen. Und da gerade jetzt diejenigen, die aus der Softwareentwicklung kommen, wir bezeichnen das ja als Bugs. Das heißt, wie viele Bugs haben wir eigentlich, die da auftauchen? Und das finde ich super spannend, weil aus der Produktentwicklung oder gerade auch, ich weiß nicht, agil, aber auch nicht agil, auch klassisch, wie auch immer, ist halt da dieses KPI, dass man versucht, diese Bugs zu reduzieren. Das heißt, die Fehler zu reduzieren. Aber das sind ja wiederum etwas, was wir eben auch gesagt haben, das geht ja in Richtung Qualität. Ne? Also wie hoch ist die Qualität? Und das hat ja eher weniger damit zu tun, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt Innovation hier schaffen, wir wollen jetzt was Neuartiges, komplett Neuartiges ausprobieren. Und das wiederum ist ja auch im Safe-Kontext, ist das beispielsweise dieser IP-Sprint. Also im Safe-Kontext, um das ganz kurz zu erklären, also Safe ist ja ein skaliertes, agiles Framework, was darauf basiert, dass alles anhand der Wertschöpfungskette eines Produktes oder einer großen Solution, sage ich jetzt mal, ausgerichtet wird. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Teams, die dann an diesem ganzen Solution, an dieser ganz kompletten Solution arbeiten. Und da ist es so, anders jetzt als im Scrum, da gibt es nämlich dann die normalen Zyklen, die Iterationen oder auch Sprints genannt, wie auch im Scrum. Und da ist es aber so, dass es IP, also es gibt dann PIs, also Planning Iterations, die dann nochmal oben drüber gelegt sind. Und die sind meistens immer 8 bis 10 Wochen. Und innerhalb dieser PIs gibt es dann Iterationen, die stattfinden. Und beispielsweise ist es bei den meisten Teams so, dass die ja 2 Wochen Iterationen fahren und dann haben die beispielsweise bei 10 Wochen, haben die dann 4 normale Iterationen, wo wirklich Produkte entwickelt werden und dann einen IP-Sprint. Und in diesem IP-Sprint liegt auf der einen Seite der Fokus auf dem Planning, deswegen auch Innovation and Planning Iteration, aber auf der anderen Seite auf der Innovation. Und da geht es halt wirklich darum, wenn man safety jetzt mal durchliest. In der Praxis sieht es meistens ein bisschen anders aus, kann ich dazu sagen. Aber zumindest laut Theorie ist es so, dass natürlich da Innovationen geschaffen werden und dass es auch gesagt wird, dass man da einfach Dinge mal ausprobiert. Auch zum Beispiel so ein Hackathon oder irgendwas. Das heißt, einfach mal Dinge ausprobieren, um zu gucken, dass man Innovationen generiert. Und warum sage ich das gerade? Weil das natürlich auch wiederum mit der Fehlerkultur zu tun hat. Und zwar Dinge ausprobieren. Das ist ja ein Teil dieser, wir versuchen einfach mal. Lass uns das mal ausprobieren. Vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Lass uns mal schauen.
Und dazu muss man eben Menschen anleiten, das ist ganz wichtig auf der einen Seite, und auch eben animieren, es wirklich zu tun, dass es das erlaubt ist und eben diesen althergebrachten Perfektionismus aus Schule und Co. Aufzubrechen letztlich. Dafür gibt es auch ein paar Methoden. Also ich finde deine Beispiele echt spannend. Die Frage ist, wie kriegt man das hin? Braucht man dafür unbedingt digitale Tools? Antwort nein. Ja, dass man kann Dinge überkomplizieren. Ich bin bei meinen Recherchen auf etwas sehr Charmantes gestoßen. Das ist auch ein Video, das ich meinen Studierenden gerne zeige. Kann ich mal empfehlen und vielleicht packen wir das mit in die Shownotes rein. Das Video heißt Why Innovation is All About People Rather Than Bright Ideas. Das war ein TED-Talk von Alexandra Janssen. Und den hatte ich dann mal angeschrieben und ihn gefragt, ob ich das benutzen darf, was er da erzählt. Nämlich, was er dort benutzt, ist die sogenannte I fucked up Card. Ja, schon sehr deutlich. Und gemeint ist genau das damit, dass ein Manager, also ein, sagen wir mal, Abteilungsleiter, hat für jeden seiner Mitarbeiter eine sogenannte I fucked up Card. Am Anfang des Jahres oder einer Periode gibt er jedem einzelnen Mitarbeiter eine solche Karte. Ja, also auf Schlaudeutsch ungefähr übersetzt, ich habe einen Fehler gemacht. Ja, darum geht's ja eben bei diesem Ausdruck. Und dieser Manager, und jetzt kommt's, ist ein schlechter Manager, ja, wenn er diese Karte zum Ende des Jahres, zum Ende dieses Zeitabschnitts X, zurückbekommen hat, dann ist... Nee, jetzt habe ich es falsch gesagt. Wenn er sie nicht zurückbekommen hat, ist sogar mein Gedanken verloren. Also ganz konkret, wenn er sie nicht zurückbekommen hat, dann hat der Manager einen Fehler gemacht. Ist das einleuchtend?
Ja, definitiv. Also wenn er die Karte vom Mitarbeiter ja nicht zurückbekommt, dann vertraut der Mitarbeiter dem Manager theoretisch nicht, das, was er dann genau mit dieser Karte halt macht.
Genau.
Also dann ist diese Fehlerkultur einfach nicht da. Diese Offenheit, diesem Fehler zugestehen und das halt gerade auch... dem Manager dann auch zu sagen. Ne?
Genau, und spannend. Das ist der Punkt. Also, und das ist eben ganz einfach visualisiert mit so einem Stück Papier, Postkartengröße, I fucked up draufschreiben. Und der Mitarbeiter soll sie unbedingt dem Manager zurückgeben binnen dieses Zeitraums, damit er zeigen und dokumentieren kann, ausdrücken kann, hallo, ich habe einen Fehler gemacht, hier ist er, lasst uns darüber reden. Letztlich, es hat ja auch einen ganz großen Vorteil. Jeder andere könnte ja potenziell auch in dieselbe Situation kommen, einen solchen Fehler zu machen. Dann kann jeder andere davon lernen. Und nichts ist doch schlimmer in einer Abteilung, wenn dort Mitarbeiter sind, die sich über mögliche Wege, wie man etwas anders potenziell besser machen kann, austauschen, es aber nicht tun aus Angst vor Repressalien. Oder vielleicht auch, das haben wir leider bei uns auch in der Kultur drin, in der Arbeitskultur, was habe ich davon? Also ein ganz klares Reward-System zu schaffen, das sagt, okay, wenn du dich anstrengst und aufgrund deiner Idee, deiner Innovation, deines Vorschlags ändert sich hier etwas und wir werden insgesamt effizienter, kriegst du darauf basierend, naja, irgendwie einen Anteil. Lufthansa hat das tatsächlich mal gemacht. Ich glaube, es war die Anzahl von Papierservierten, wenn ich mich richtig dran erinnere, mal zu der Zeit, als ich mal bei denen vor Jahrzehnten gearbeitet habe, da hatte eben jemand die Idee, wie man vernünftig Papier reduzieren kann, um damit auch die Flugkosten zu verringern. Das wurde ja alles an Gewicht von A nach B geflogen und insgesamt Betriebskosten runterzufahren. Und die Maßgabe bei Lufthansa war, derjenige bekommt 10% von dem in einem Jahr ersparten Geld. Ja, das kann schon bei so einem Laden, ne, eine ordentliche Summe sein. So, da hat man ein Incentive gesetzt und auch hier wieder, der Mitarbeiter könnte sich ja irren. Also er könnte ja mit seinen Einschätzungen totalen Humbug von sich geben. Das muss aber auch erlaubt sein. Ja, aber wir haben ja so ein bisschen die Sorge, oh Gott, wenn ich das jetzt sage, mache ich mich ja lächerlich, am Ende stimmt's vielleicht gar nicht. Also so eine eingebaute Unsicherheit. Also wir sind eher Verhinderer, ja, oder Unterlasser jetzt statt Unternehmer. So eines meiner Lieblingsworte in dem Kontext. Das ist sehr schade. Ich betone nochmal, bei uns ist ja keiner doof. Wir sind alle ausgebildete, hervorragend ausgebildete Leute. Wir haben ein wahnsinniges Know-how. Wir haben wahnsinnige Informationszugänge. Und Unternehmen sind eigentlich doof, wenn sie diese Qualitäten in uns nicht nutzen und dort hervorragend herauskitzeln. Also deswegen nochmal zurück zu dem einen Punkt, den du meintest mit meinen Studierenden. Die Frage, die ich ja dann stelle, ne, wie läuft das bei euch im Unternehmen, kommt dann so, ja, wir haben da so einen Briefkasten. Ja, da steht Vorschlagswesen drauf. Ja, dieses alte deutsche Wort, das neue dann Innovationsmanagement. Da meinte ich, ja, das ist da, wo die ganz große Spinnwebe drumherum ist. Ja, da wohnt eine fette Spinne. Da will keiner wirklich dran an diesen Briefkasten. Also es wird nicht in der Kultur gelebt. Ja, und das ist wirklich, wirklich schlimm. Und stattdessen, was wird getan? Es wird für viel Geld von außen dazugekauft. Das ist dann die Kehrseite der Medaille. Das ist schade.
Ja, das ist super schade. Auch das, was du gerade sagst, noch deine Beispiele, erinnert mich so ein bisschen an psychologische Sicherheit. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer das kennen oder Zuhörerinnen. Aber psychologische Sicherheit ist ein, ja, ist etwas, was vor allem von Amy Edmondson im Ende der 90er sehr, sehr stark behandelt wurde und untersucht wurde. Und zwar geht es darum, um es jetzt kurz zusammenzufassen, zwischenmenschliche Risiken einzugehen. Und zwar, da geht es nämlich genau darum, was du auch sagst, also wie viele Risiken kann ich denn eingehen? Wenn ich jetzt einen Fehler begehe, was erwartet der andere denn von mir? Bekomme ich da dadurch ein, weiß ich nicht, werde ich dadurch angemotzt, beispielsweise von meinem Chef, wenn ich jetzt hier den Fehler mache? Oder befürwortet er das oder was auch immer? Ne? Also gerade auch diese Karten erinnern mich sehr stark daran. Das heißt, diese psychologische Sicherheit, zwischenmenschliche Risiken einzugehen. Und das ist genau etwas, was mich gerade nämlich daran erinnert hat, weil wenn nämlich das nicht vorhanden ist und dieses zwischenmenschliche Risiko nicht eingehen kannst, dass du einen Fehler gemacht hast und dass dieser anderen Person vertraust, dass die auch gut mit diesem Fehler umgehen, das heißt, dich nicht irgendwie in irgendeiner Weise jetzt, dass sie negative Konsequenzen hat, dann gibst du ja eher die Karte deinem Manager. Aber wenn du das Gefühl hast, dass du negative Konsequenzen daraus entstehen, dass du einen Fehler gemacht hast, dann gibst du ja eher nicht die Karte deinem Manager. Bedeutet, diese psychologische Sicherheit ist nicht vorhanden. Und was ich jetzt beispielsweise auch in meinen Projekten in Richtung Change Management und so Transformationsmanagement, also so Einführungsprojekte von Tools, jetzt kommen wir nämlich wieder zur Digitalisierung, ist nämlich genau das. Das heißt, wenn sich irgendwas verändert oder beispielsweise KI wird in einer Organisation eingeführt oder egal was KI oder neues Tool wird eingeführt, neues Microsoft-Tool beispielsweise, dann geht es ja darum, es ist immer etwas Neues. Und dieses Neue, natürlich macht ein Mensch auch mal Fehler mit den Sachen, aber das ist ja überhaupt gar kein Problem. Beispielsweise klickt man mal falsch oder man schickt aus Versehen eine Mail raus oder über Teams ruft man aus Versehen jemanden an und das ist vielleicht dann auch gerade noch der Chef oder der CEO, weil man da aus Versehen draufgeklickt ist oder was auch immer. Das heißt, man kann natürlich mit gerade neuen Sachen, die man nicht kennt, schneller Fehler machen. Aber man lernt ja auch daraus. Und deswegen verbinde ich auch häufig diese psychologische Sicherheit mit Transformations- und Change-Management-Projekten, weil genau da geht es darum, es wird was Neues eingeführt, was vorher unbekannt war. Und die Menschen brauchen einfach das Gefühl, Fehler machen zu können. Und zwar da auch wieder in Richtung Fehlerkultur gesagt, es braucht eine gute Fehlerkultur. Beispielsweise KI. Kann jeder gute Prompt schreiben? Bestimmt am Anfang noch nicht. Das heißt, man muss es erstmal lernen, man muss es ausprobieren, man muss vielleicht auch Fehler machen. Aber das wichtig ist, diese Fehler auch machen zu können. Und dass es keine negativen Konsequenzen hat. Und deswegen, und das ist jetzt nochmal die Kombination von Digitalisierung, gerade auch so Change Management, da haben wir auch schon oft im Podcast drüber gesprochen, und dem Fehler, der Fehlerkultur, ist es halt wirklich wichtig, gerade in solchen Projekten, wenn man irgendwas neu eingeführt wird oder so, dass auch da eine gute Fehlerkultur von vornherein auch herrscht und dass das gerade von den Leuten, die diesen Change oder diesen Wandel steuern und managen, dass das von vornherein immer mitbedacht wird.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade im Kontext KI und dann ein Beispiel mit dem Promptschreiben ist sehr, sehr gut. Es gibt viele KI-Verweigerer. Wenn du die fragst, warum, geben sie dir auch, ich würde schon sagen, plausible Gründe. Sie haben Angst davor, sie halten nichts davon. Whatever, ja. Das kann man ja alles durchaus ernst nehmen. Das ist nicht verkehrt. Aber dennoch, wenn du sie dann mal dazu animierst, wirklich erstmal zu probieren, dann, also ich stelle dann fest in meinen Experimenten, dass dann wirklich die Kinnlade runterfällt, die Augen immer größer werden. So, oh, das geht. Das kann man auch machen. Das müsste ich doch hier und hier einsetzen. Und dann geht's los. Und dieser Punkt ist es, den muss man erreichen. Das ist eigentlich bei allem so, aber bezogen auf KI ist es eben aktuell. Und hier wäre es wichtig, dass in Unternehmen, du hast ja von dieser psychologischen Sicherheit gesprochen, ne? Das sind ja mehrere Schritte. Nummer eins, an erster Stelle, wie beim Design Thinking ja auch, steht die Empathie. Also in irgendeiner Form mein Gegenüber zu verstehen und zu akzeptieren, wie sie oder er tickt. Das ist einfach mal die Basis. Und durch die Akzeptanz, sprich, wenn der andere als solcher gesehen, akzeptiert und verstanden wird, dann auf einmal bricht es aus ihm heraus. Und dieses Momentum zu nutzen, das ist unwahrscheinlich spannend im Innovationskontext. Und dann, man sieht das ja bei Kindern, ja? Nehmen wir doch mal das Beispiel. Ein Kind macht irgendetwas und du beobachtest das Kind. Das Kind kann sich nicht verletzen, was das Kind aber nicht einschätzen kann. Es trägt was von A nach B, so der Klassiker, ja, das Wasserglas. Ja? Ganz stolz trägt dieses Kind vorsichtig Schritt für Schritt das Wasserglas und dabei schwappt Wasser über. So. Das Kind guckt dann natürlich in Richtung Eltern, so, oh mein Gott, kriege ich jetzt ja Ärger, wird mir jetzt geschimpft oder so, weil ich hier das Wasser überschwappen lassen habe. Und dann, man ignoriert es, man guckt ein bisschen weg und dann geht das Kind weiter. Es ist exakt dasselbe. Warum sollten wir das als Erwachsene nicht auch tun dürfen? Ja, ab und zu mal Wasser verschütten. Ja, mein Gott, davon wird die Welt nicht untergehen. Und das ist eben der Punkt in dieser psychologischen Sicherheit, was du gesagt hast. Da gehören ja auch Leitplanken dazu. Ja, also dass man ganz klar definiert, in welchem Bereich man sich bewegen darf. Und da sind wir schon beim Kern, nämlich eine positive Fehlerkultur aufzubauen. Und schon, ja, läuft's wie am Schnürchen. Und du hast Mitarbeiter, die motiviert sind, engagiert sind und die sagen, oh, guck mal, Chef, das und das habe ich mir heute ausgedacht. Stichwort KI. Ich habe mal mit der KI was ausprobiert. Könnten wir hier nicht vielleicht was besser machen? Beispiel konkret aus dem Leben gegriffen. Da ich diese Sachen mit meinen Studierenden immer wieder durchspiele und ihnen ganz klare Beispiele gebe, hatte ich jetzt bereits dreimal den Fall, dass die Studierenden mit ihren Vorgesetzten zu mir gekommen sind und gesagt haben, können wir nicht daraus mal ein KI-Projekt machen? Wäre vorher nicht passiert. Ja, und dann ist natürlich immer erst so die Frage, oh Gott, was kostet das denn? Dann sind die dann froh, wenn ich denen sage, erstmal kostet gar nichts. Wir unterhalten uns erstmal drüber. Wir bauen mal was. Wir zeigen ihnen einfach mal, was möglich ist. Dann können sie immer noch Nein sagen. Wo ist das Risiko? Ja, und das in einem Unternehmen zu etablieren, Halleluja, das ist wie ein Lottogewinn, wenn die Mitarbeiter genau so ticken und verstehen, dass sie nicht in einem eingeschränkten Arbeitsplatz sind. Ja, das ist meine Rolle, das ist meine Funktion und wehe, ich gucke über meinen Tellerrand hinaus, dann kriege ich auf die Finger gehauen. Nein, tu es, mach es. Wenn das die Kultur im Unternehmen ist, ist die Fehlerkultur automatisch eingebaut.
Ja, es ist total spannend, was du gerade sagst. Also wenn ich jetzt da einfach nur mal in mein Gefühl reinhöre, das ist doch unglaublich cool, oder? Wenn du in einer Firma arbeitest, die Fehlerkultur oder auch die Kultur des Scheiterns unterstützt in einem positiven Rahmen. Ich kann noch ein Beispiel geben. Wir hatten ja auch schon mal einen Podcast, ich glaube vor 2 Podcast-Folgen oder so, haben wir das Thema OKRs angesprochen, das heißt Objective and Key Results. Und da haben Thorsten und ich vor allem darüber auch gesprochen, was sind eigentlich OKRs und so weiter und so fort. Aber was ich damit sagen will, ist, es gibt so 2 Lehren, sage ich jetzt mal, OKRs. Gerade in Deutschland wird sehr stark so gelebt, dass man sagt, okay, man muss unbedingt die Ziele erreichen und 100%. In Amerika ist das ein anderer Fall. Da sagt man beispielsweise 80% Zielerreichung ist schon ziemlich cool. Da sagen wir, das ist top. Das heißt, man versucht sich wirklich Stretch Goals zu setzen. Und was ich da aber mit sagen will, ich hatte letztens einen Austausch mit einer Person aus meinem Netzwerk und da ging es auch um OKRs und die machen das tatsächlich in ihrer Firma so, dass die das Scheitern offensichtlich machen. Das heißt, manchmal erreicht man ja auch keine Objective and Key Results, weil man versucht ja, Dinge auszuprobieren, das heißt Hebel zu setzen, um ein strategisches Ziel zu erreichen. Strategisches Ziel gleich Objective und die Hebel sind die Key Results. Und es heißt nicht, dass jeder Hebel funktioniert. Es heißt, es kann auch sein, dass ein Hebel super funktioniert und die anderen totaler Quatsch waren. Bedeutet, du versuchst ja irgendwie deine Zukunft vorherzusagen, du versuchst irgendwie deine strategischen Ziele zu erreichen mit gewissen Hebeln, die du vordenkst. Heißt aber, wie gesagt, nicht immer, dass es klappt. So, und was die machen ist, dass die, wenn die merken, dass etwas schiefgelaufen ist oder dass etwas nicht eingetroffen ist oder dass etwas nicht funktioniert hat oder das OKR, das heißt das Objective und Key Results, dass die nicht erreicht worden sind zu 100%, dann machen die das so, dass die das im Office an die Tür heften, wo das Team dann ist. So, dann kann jeder, der da vorbeigeht, sagen, hey, haben wir nicht geschafft, aber wir haben das und das draus gelernt. Mega coole Sache. Und dann können andere da dran gehen und so Smileys kleben und keine Ahnung was, aber immer positive Stimmung verbreiten. Also jetzt keine Negativ-Smileys, sondern halt wirklich immer Daumen hoch, Herz und keine Ahnung was. Also so Kultur des Scheiterns in Richtung Objective und Key Results. Und das finde ich auch super spannend, weil die Fehlerkultur ist gerade so bei OKRs und strategischen Zielen auch super, super wichtig. Weil man natürlich immer wieder versucht, Strategie bedeutet ja, man versucht irgendwie, ja, die Zukunft, also ein zukünftiges Ziel zu erreichen, wo man denkt, das ist ein zukünftiges Ziel. So. Und es kann natürlich sein, dass das totaler Quatsch ist oder dass es total schief läuft. Aber wichtig ist halt, aus den Fehlern zu lernen und daraus die Schlüsse zu ziehen. Und das ist etwas, was halt diese Firma, mit der ich mich unterhalten habe, super, super gut gemacht hat. Und da hat sich auch jeder, auch mal die Person aus meinem Netzwerk meinte auch, ich fühle mich wohl. Also es ist nicht schlimm, wenn ich jetzt mein OKR nicht zu 100% erreiche, sondern vielleicht nur zu 60%, habe aber meine Schlüsse daraus gezogen, dass beispielsweise diese Marketingstrategie ihr totaler Mist war. So, dann werden die das nie wieder machen oder zumindest nicht in diesem Rahmen machen. Und das ist halt auch etwas, was gut verbunden werden kann mit dem Thema Fehlerkultur. Wie denkst du darüber, Alex?
Ich denke exakt wie du. Es ist so phänotypisch in deutschen Unternehmen, oftmals diesen Perfektionsgrad zu erreichen zu wollen, ohne, jetzt ganz böse formuliert, ohne Sinn und Verstand. Ja, also wir haben hier eine Vorgabe und müssen das durchziehen, ohne, wie du sagst, Zielerreichung 100%. Ja, warum nicht mal 5 gerade sein lassen? 80% ist auch schon verdammt gut. In dem Kontext habe ich kurz überlegt, eben Merck fällt mir dabei ein, das Pharmaunternehmen hier bei mir um die Ecke. Weißt du, wie lange es, also was Flüssigkeitskristalle sind, denke ich mal, weißt du? Ja, da guckst du nämlich gerade drauf auf dem Bildschirm. Ein Kristall, das wie auch immer, weil es entsprechend angesteuert wird, seinen Zustand verändert und verschiedene Farben zum Beispiel rübergibt. Also jetzt die Bewegung in der Kamera, ja, dann bewegen sich Kristalle entsprechend schneller, werden angesteuert. Das ist von Merck erfunden worden, schon vor deutlich über 100 Jahren. So, und man hatte sich überlegt, irgendwas kann man damit mal machen, aber keine Ahnung was. Und hausintern hießen diese Kristalle die Überflüssigkeitskristalle, ja, weil sie eben überflüssig waren. Auch hier, stell dir mal vor, man hätte das gekillt und gesagt, ja, toll, dass du das jetzt entdeckt hast, aber was machen wir mit dem Kram? Ach, schmeiß mal weg, braucht die Welt nicht. Ja, das ist ja die Einstellung. Und heute, wo ist das Zeug bitte nicht drin? Ja, also es ist jetzt ein Extrembeispiel, sowas gibt's nicht immer, aber wie gesagt, wenn da die Einstellung in dieser Zeit, und es ist in einer Zeit erfunden worden, dieser Gründerzeit, also es kommt eigentlich von 1888, ja, ein sehr, sehr wichtiges Jahr in Deutschland, in dem einfach sehr, sehr viel passiert ist. In dieser Gründerzeit haben Menschen wirklich den Mut gehabt, einfach andere Wege zu gehen und nicht einfach Dinge zu, ja, ignorieren war schon immer so, brauchen wir nicht. Ja, wir sind eigentlich satt heute. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem der heutigen Kultur. Wir haben doch schon alles. Wozu brauchen wir denn nun das schon wieder? Kann man auch auf die KI beziehen. Ja, wozu brauchen wir die KI? Naja, sie wird grundlegend Dinge verändern. Sie wird unsere gesamte Gesellschaft in den nächsten 10 Jahren so gewaltig umbauen. Und wer heute da nicht aufspringt, jetzt sind wir genau beim Punkt, und sich damit beschäftigt und heute Fehler macht, der wird in 2-3 Jahren so abgehängt sein, da hat er gar keine Chance mehr, die Fehler zu machen. Die haben nämlich dann andere schon gemacht und dieser Innovationsgrad, der ist dann so durch die Decke gegangen, dass man den Anschluss verpasst. Das ist die Gefahr dabei, wenn man eine solche Kultur sich verbreiten lässt. Also hier auch Beispiel konkret aus dem Leben gegriffen. Zu meinen Studierenden sage ich, wenn ihr keine KI benutzt, um eure Arbeiten zu schreiben, ziehe ich euch eine Note ab. Dann kommt so dieser Blick, so hat er gerade gesagt, keine? Wie verstehe ich, wir sollen KI benutzen? Ja, genau, sollt ihr. Ganz bewusst sollt ihr das tun. Und warum? Weil euch die KI entsprechende Impulse geben wird. Es geht nicht darum, dass ihr alle faul sein dürft und ihr lasst jetzt die KI was schreiben, das merke ich. Ganz so blöd bin ich nicht, wenn die KI das nur schreibt, das ist rauszufinden. Aber wenn ihr es selber merkt und Fragen stellt, das ist nämlich der Anfang der Innovation, Dinge kritisch zu hinterfragen und dann zu akzeptieren, was da steht, ist Blödsinn. Wirklich den Mut zu haben und zu sagen, das akzeptiere ich so nicht. Und jetzt, wenn ein Studierender, junger Mensch das lernt, so geformt ist und genau so seinem Chef gegenüber auftritt, glaub mir, derjenige ist dankbar. Ja, das ist eine völlig andere Reaktion. Da fällt mir noch was ein. Komm, eine Story habe ich noch für dich. Jetzt sind wir schon wieder fast am Abschluss. Hat nichts mit Innovation zu tun, aber hat was mit Verhalten zu tun. In meinem früheren Leben war ich immer Flugbegleiter bei der Lufthansa. So, und sind wir zweimal schon von Lufthansa heute. Zu Studienzeiten war das so ein Nebenjob. Und da hatte ich einen First-Class-Service machen dürfen, was ja eigentlich normalerweise nur die altgedienten Hasen machen. Und in dem Fall hat es mich eben als Jungspund, ich war damals auch so Mitte 20, erwischt. Und ich war der Einzige, der in der First-Class war, weil dort tatsächlich nur zwei Gäste waren. Und wir flogen aus Mexiko-Stadt zurück nach Deutschland. Und wir hatten einen Siemens-Vorstand an Bord da sagt doch jeder, oh ja, vorsichtig und Vorstand und da musst du alles 100% machen. Also diese Panikmache, mach bloß keine Fehler, du könntest deinen Job verlieren. Ja, also das war der Appell dabei. Okay, fein. Und dieser Herr nun legte sich zum Schlafen hin und wir flogen eben Richtung Norden und dann war ein wunderschönes Gewitter über Chicago, das man von oben sehen konnte. Und das sah so phänomenal aus, wenn du über den Wolken bist und da so ein riesiges Gewitter unter dir siehst. Und dann habe ich mir gedacht, ich habe mit einer Kollegin mich unterhalten, war ja ein Nachtflug, Leute schliefen. Also, oh, die muss jetzt weg. Und die, spinnst du, kannst den doch nicht wecken. Hallo, das ist First Class Gas, du fliegst raus, mach das nicht. Ich habe es gemacht. Und weil ich mir gedacht habe, dieser First Class Oberindianer Siemens-Chef, wie auch immer, das ist auch ein Mensch. Und einfach mal gucken. Und ich habe es gewagt, ihn zu wecken und zu sagen, Entschuldigung, dass ich Sie wecke. Ich weiß, Sie fliegen öfter, aber ich weiß nicht, ob Sie so etwas schon mal gesehen haben. Und schauen Sie sich das doch mal an. Der hat sich die ganze Zeit, der hat sich so unwahrscheinlich gefreut darüber, dass später noch einen Brief an Lufthansa geschrieben, um sich zu bedanken, dass ich das gemacht habe. Ja, also ja, ich meine, das hat jetzt nichts mit Innovation zu tun, aber Stichwort Fehlerkultur. Gelernt ist, oh mein Gott, das ist ein wichtiger Mensch, sprich den bloß nicht an. So, jetzt mal diesen Punkt zu übertragen auf deinen Chef. Ja, wenn du einen unnahbaren Chef hast, ja, warum? Er ist auch nur ein Mensch. Und wenn du ihm schlüssig klar machen kannst, hör zu, ich habe hier eine Idee, ich habe mir was überlegt, ja, wie wäre es, wenn? Naja, er kann es ja abbügeln, er kann ja sagen, ach, da wären wir schon lange drauf gekommen, das werden sie mir nicht erzählen. So Typen gibt's halt auch, ja, aber die beseitigt die Geschichte. Insofern einfach riskieren.
Mega cool, richtig coole Geschichte, wirklich. Also kann ich nur sagen, ich bin sprachlos, weil ich finde beide Stories, also sowohl das eine, was du einmal erzählt hast mit deinen Studierenden, wo ich würde gerne nochmal, wenn ich nochmal studiere, dann schreibe ich mich bei dir ein. Ich würde das gerne mal miterleben. Und zu der Flugbegleitergeschichte, das ist wirklich richtig, richtig cool. Und das ist ja auch etwas, du hast öfter mal das Wort Mut oder mutig sein auch verwendet. Ich glaube, das hängt natürlich auch super stark zusammen. Ne? Also Fehlerkultur, mutig sein. Mut ist auch, jetzt komme ich wieder zu Agilität, das ist ja so ein bisschen auch meine Basis, ist ja auch ein agiler Wert. Ne? Also gerade, was man ja auch im Scrum immer wieder hört, Mut ist ein agiler Wert. Mutig sein, neue Wege zu gehen. Und das kommt ja nicht von ungefähr. Also gerade im Scrum versucht man ja auch sehr innovativ, Dinge auszuprobieren. Deswegen arbeitet man ja auch zyklisch und in Sprints, um Sachen halt immer wieder schnell kontrollieren zu können, aber auch schnell Wert zu generieren und Wert zu liefern. Und dann aber auch eine schnelle Review zu haben. Das heißt, auch direkt schnelles Kundenfeedback einzuholen. Es kann sein, dass das Kundenfeedback sagt, das gefällt uns ja überhaupt nicht. Dann haben wir aber innerhalb von 2 Wochen gelernt, dass es denen nicht passt. Und nicht erst beispielsweise nach einem Jahr, wie jetzt im Wasserfall. Oder, ne, also egal, wie lange das Projekt dann geht. Und das ist ja etwas, was gerade auch im Scrum-Bereich oder im agilen Bereich super stark vertreten wird. Dieses mutig sein, Fehler machen, schnelle Reflexion, schnelles Feedback, also im Sinne einer Review, schnelle Reflexion im Sinne von Retrospektiven beispielsweise. Das ist ja auch etwas, was ich total vertrete, müssen wir eigentlich auch mal eine Folge drüber machen, alles, was mit Reflexivität und Reflexion zu tun hat, ist sehr, sehr stark im Zusammenhang mit Fehlerkultur. Jetzt habe ich allerdings eine Frage. Jetzt haben wir sehr viel natürlich über die Upsides geredet. Das heißt, wir haben gesagt, es schafft Innovation oder es hilft dabei, Innovation schnell zu generieren, es schafft eine, jetzt gerade auch schnelle Produktentwicklung, Fehler zu machen, neue Wege zu erkunden, geht in Richtung Innovation, geht aber auch in Richtung Optimierung, Verbesserung, muss jetzt nicht eine radikale Innovation sein, kann ja auch einfach eine kleine Optimierung sein oder Verbesserung sein. Wir haben darüber auch gesprochen, dass gerade auch für Management es wichtig ist, so Fehlerkultur aufzubauen. Jetzt habe ich noch 2 Fragen mitgebracht.
Frage der Woche.
Die erste Frage ist nämlich, gibt es auch Downsides? Also wenn du jetzt mal daran denkst, und das ist auch so eine kleine Chili-Frage, ist Fehlerkultur immer hilfreich?
Naja, jetzt ist es schon implizit in der Frage eingebaut. Müsste man jetzt eigentlich spontan sagen, nein, natürlich nicht, weil vorhin habe ich es, glaube ich, indirekt beantwortet, auf der Kostenseite und das damit Risikoseite. Ja, natürlich nicht. Es ist nicht immer alles perfekt. Es ist ja nicht, wie kann ich es am einfachsten sagen? Das Leben ist kein Spielplatz, ja, also gerade im professionellen Zusammenhang. Also ich möchte mich auch nicht falsch verstanden wissen im Sinne von, ja, machen wir so ein bisschen, ne, so Probierele, schauen wir mal, was bei rauskommt. Geld, egal. Naja, bleiben wir mal realistisch. Natürlich nicht. Aber vielleicht eine gesunde Portion Mut, also Menschen auch daraufhin einzustellen, um herauszufinden, wie intelligent mutig sind sie denn? Ja, das ist etwas, um diese Fehlerkultur zu haben. Es kann ja auch sein, dass Fehler schon vorhanden sind, dass Fehler im System eingebaut sind. So, und jetzt darüber zu sprechen, hallo, wir haben da Fehler, wir sollten das anders machen. Ja, auch das ist etwas, das eigentlich in Unternehmen passieren muss. Mit dem Risiko, dass Dinge dadurch schiefgehen. Ne? Also das wäre das Gegenteil von Never Change a Running System. Also sprich, doch einzugreifen und Veränderungen vorzunehmen. Und das hat dann teure Folgen. Muss man eben auch sehen. Dessen muss man sich bewusst sein. Also jetzt hoppladihopp, lass uns mal ein bisschen rumprobieren, ist Quatsch. Das geht natürlich nicht. Das muss mit Hirn sein, mit Verstand die Dinge zu durchdenken und klare Grenzen und Leitplanken, hatten wir vorhin, abzustecken. Und dann entsteht auch eine Sicherheit und man versteht auch sehr schnell, in welchen Bahnen man sich bewegen darf. Wäre meine Antwort auf die Frage 1.
Kann ich nur mitgehen. Ich hatte nämlich gerade auch direkt, auch als ich die Frage gestellt habe, an die Leitplanken gedacht. Also dass es natürlich wichtig ist, das Ganze irgendwie in Leitplanken reinzusetzen, weil gerade, egal was man macht, auch Selbstorganisation braucht in einem gewissen Rahmen meiner Meinung nach auch Leitplanken, wo drin man sich bewegen kann. Sei es, dass die Leitplanken im Rahmen einer Strategie oder so ist, die dann vorgegeben wird, wo man sich dann selbstorganisiert reinfinden kann. So ist es natürlich auch bei der Fehlerkultur. Da sind natürlich auch alleine von der Gesetzgebung her meistens auch schon Leitplanken gegeben. Also wenn wir jetzt an Qualitätssicherung denken, könnte natürlich nehmen wir mal wieder das Beispiel der Automobilbranche, da gibt es einfach gewisse Leitplanken, dass eine Qualität eines Autos da sein muss. Und da gibt es auch ISO-Zertifizierung und allem drum und dran, auch Datensicherheit. Na, also es gibt Leitplanken, die vorgegeben werden. Und innerhalb dieser Leitplanken gibt es dann aber auch, wie gesagt, etwas, wo man halt sehr stark in Richtung Fehlerkultur denken kann. Gerade im Innovationsbereich, also gerade wenn es darum geht, bevor man überhaupt in die Umsetzung geht, vielleicht erstmal über die Idee zu sprechen und dann da auf neue Ideen zu kommen und Sachen auszuprobieren, mittels von MVPs, mittels von Design Thinking Workshops. Das verbindet uns beide ja auch sehr stark, diese ganze Design Thinking Kultur, dass man da halt schon vielleicht Prototypen erstellt, bevor man eigentlich das Große erstellt. Und da kann man Fehler machen, mittels von Prototypen beispielsweise. Also Prototyping. Das ist aber dann nicht im realen Leben dann beispielsweise, wenn dann auf einmal ein Auto schon auf der Straße fährt, sondern vielleicht macht man erstmal ein Modellauto und probiert da einige Dinge aus.
Richtig. Ja, das funktioniert auch sehr gut. Also das ist exakt der Punkt eines MVPs, ja, dass man einfach mal ausprobiert. Prototyping ist genau das Stichwort. Da baue ich dann auch immer viele Beispiele in meine Vorlesungen zu diesem Thema ein. Ja, da muss ich auch aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe mal versucht, ich nehme damit schon das Ergebnis vorweg, eine App zu entwickeln, von der ich natürlich überzeugt war. Mir war klar, was ich da will und wohin die Reise geht und wofür man das Ganze braucht. So, das war lange, bevor ich mich mit dem Thema Design Thinking beschäftigt habe. Und diesen Fehler erzähle ich auch genauso lautstark wie all die tollen Lösungen und Ergebnisse. Das hat mich viel Geld gekostet. Und auch meine Investoren leider, muss ich dazu sagen. Es war also ein Risiko, den Weg zu gehen. Die App als solches war alles funktional. Aber ich bin nicht danach gegangen, was wirklich der Markt will und braucht. Also diese ganze Schiene, wovon ich vorhin sprach, Empathie. Also meinen Zielkunden mal ranholen, das mit dem durchzutesten und eben erstmal einen Prototypen zu entwickeln, mit dem der dann umgehen kann und mir ein Feedback geben kann und sagen kann, nee, das ist nicht so dolle. Nee, ich bin so voll 100% auf die Zielgerade durch meine eigene Überzeugung. Totaler Blödsinn. Das macht man so nicht. Ja, aber man muss halt aus den Fehlern lernen.
Ich wollte gerade sagen, da denke ich jetzt auch sehr stark schon an Kundenzentrierung, ne? Also mit jetzt vom Kunden so früh wie möglich einbinden. Aber das ist auch wieder ein neues Thema. Aber definitiv. Also ich weiß nicht, ob du Fuck-Up-Nights kennst. Das wäre auch immer ganz wichtig. Ich hatte nämlich mal
sehr cool.
Auch in der Vorlesung das nämlich gehört von einem Professor, den ich sehr, sehr schätze. Und er hatte das Thema nämlich in Entrepreneurship mit reingebracht und mit Fuck-Up-Nights. Das heißt, da wird halt wirklich, ich glaube sogar, da werden die Ideen verbrannt oder irgendwas. Also da erzählen gescheiterte Unternehmer so gesehen ihre Niederlage und ihre Scheiterstory. Und daraus wird gelernt. Und das ist super spannend. Also es wird ein Riesen-Event mit Musik und mit allem drum und dran. Und mega cool. Also auch an die Zuhörerinnen da draußen, schaut es euch mal an. Super spannend. Ich wollte schon immer mal an der Fuck Up Night dran teilnehmen. Habe es bisher noch nicht geschafft, aber das sollte ich mir mal auf meine Bucketlist schreiben.
Unbedingt.
Weil ich kann glaube, ich wärmstens empfehlen. Daraus kann man super viel lernen. Jetzt sagst du, du kannst es wärmstens empfehlen. Hast du schon mal gemacht?
Ja, ich war in Frankfurt dabei und muss sagen, das ist sehr entertaining. Im Grunde genommen oftmals, ich nehme da gar kein Blatt vor den Mund, meine Vorlesungen sind auch dadurch, dass sie abends stattfinden, oft und am Wochenende, aber abends sind das auch manchmal Fuck-Up-Nights, weil ich eben dann aus der, aus meinen Erfahrungen berichte. Ich habe auch schon so manches gegen die Wand gefahren und daraus aber gelernt. Also ich kann heute mit Fug und Recht und ganz laut behaupten, ich weiß, wie man es nicht macht. Und das, glaub mir, ist eine ganze Menge wert, wenn du dieses Wissen an andere weitergibst, um eben zu erklären, der Weg dahin, heute weiß ich, den würde ich so nicht mehr gehen, aus ABC-Gründen. Und darum, das ist das, was man dabei lernt. Ja, das ist ja nicht dafür da, diese Fuck-Up-Nights, um sich am Elend der anderen zu erfreuen. Also wer sowas glaubt, der soll da bitte nicht hingehen. Sondern das ist wirklich eine hohe, hohe Lernkurve. So ist zum Beispiel in einem Vorstellungsgespräch, es ist eigentlich viel, viel interessanter, die Frage zu stellen, was waren Ihre größten Fehler, was haben Sie bisher in Sand gesetzt und wie würden Sie es heute anders machen, als diese dämliche Frage, wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Keine Ahnung, weiß ich nicht, interessiert mich auch nicht. Ja, aber da muss man ja dann auch noch schlau darauf antworten. Das sind so die ganz schlauen Menschen, die diese Frage stellen. Nein, aber im Ernst, die Frage ist ja wirklich, aus Scheitern lernt man. Wer noch nie gescheitert ist und noch nie wirklich auch mal existenzielle Ängste und Probleme hatte, der kann nicht nachempfinden, wie es in jemandem aussieht, der durch diese Hölle geritten ist. Und ich habe das schon ein paar Mal hinter mir und muss sagen, ich bin ein Stehaufmännchen. Das ist nämlich auch eine Frage der Kultur und der Einstellung zum Leben. Das ist eine sehr wichtige Sache, dass man eben erkennt, es geht immer irgendwie weiter. Man muss dann Abstriche machen. Manchmal fängt man von vorne wieder an. Ja, sorry, shit happens. Ja, das gehört zum Leben dazu. Und das ist eben der Punkt, den ich mit der Fehlerkultur meinte. Aber ganz wichtig, es geht hier nicht um Zockerei. Man setzt niemals alles auf eine Karte im Sinne von, oh, wir probieren jetzt mal. Wir setzen alles auf schwarz und dann kommt doch rot oder was auch immer. Nee, weiß, rot. Ich bin kein Spielcasino-Typ. Aber du weißt, was ich meine, ne?
Ja. Runde Roulette.
Genau. Könnte schief gehen. Nein, das tue ich eben nicht. Und deswegen probieren ja, aber mit Hirn. Darum soll es gehen.
Perfekt. Dann komme ich jetzt auch zu meiner letzten Frage, Alex.
Oha.
Und zwar, wenn wir jetzt an die Fehlerkultur in Organisationen denken, und zwar jetzt mal weggehen vom Scheitern von Organisationen und Entrepreneurship, gehen wir jetzt wieder hin zu Fehlerkultur in Organisationen. Was kannst du denn unseren Zuhörerinnen mitgeben? Was stärkt denn eine Fehlerkultur? Was können denn Organisationen machen, um die Fehlerkultur zu stärken?
Diesen Podcast nochmal von vorne hören. Nein, ist eigentlich alles drin. Ich glaube, das Wichtigste ist, ein Team zu bauen. Also Team im wirklichen Wortsinne und nicht in dem toll ein anderer macht Sinne. Es ist nämlich keine Abkürzung, ja, sondern es hat wirklich eine Bedeutung, dass man zusammen Dinge erreicht und aufbaut. Bedeutet Teambuilding-Maßnahmen, den anderen kennen, die Fehler, Schwächen, Stärken des jeweilig anderen auch kennen. Und da bieten sich eben Dinge wie Design Thinking an. Da ist meine Lieblingsphase in dem Ganzen die Ideate-Phase. Also sprich, ich nenne das immer die Spinnerei-Phase, wo eben jeder mal aus sich rausgehen darf. Denn da lernt man dann Kollegen kennen. Denn Kollegen, die an der Stelle anfangen, bei anderen, bei den Ideen anderer die Augen zu rollen, ja, von denen halte man sich fern. Also sprich, es geht darum, man kann das installieren in einem Unternehmen, indem man verschiedene Tools, Workshops etc. einsetzt und Menschen mal aus sich herauskommen lässt. Ja, mir geht es jetzt nicht um eine Theater-AG, sondern wirklich ganz konkret, wir wollen ein neues Produkt entwickeln, lasst uns einen von außen angeleiteten Design-Thinking-Workshop machen und wir setzen das so heterogen wie möglich zusammen. Irgendwo aus dem Unternehmen holen wir uns 5 bis 8 Leute und schauen mal, was passiert. Dieses Geld geben wir aus und auf dieser Basis entwickeln wir eine Beschreibung von Fehlerkultur. Wie können wir dran gehen? Was können wir daraus lernen und so weiter? Also exemplarisch lernen wäre, glaube ich, die kürzeste Antwort auf deine Frage.
Sehr, sehr cool. Ich würde noch ein paar Punkte hinzufügen. Und zwar, wenn ich jetzt an ein Mischpult denke, was ich sehr stark aus der systemischen Beratung kennengelernt habe. Und zwar, das teilt das immer auf in Kommunikationswege, Entscheidungswege, Programme, also Regeln beispielsweise, Zweckprogramme oder Konditionalprogramme und Personen. Oder Personal. Und da würde ich jetzt sagen, man kann es beispielsweise auch über die Hierarchie spielen. Also man kann ja auch sagen, dass über die Hierarchie halt wirklich diese Freiheiten gegeben werden, den Mitarbeitern auch Fehler zu machen. Oder, was du ja auch gesagt hast, beispielsweise mit den Karten. Also schreibt auf, wenn ihr Fehler gemacht habt in dem Jahr, schreibt die coolsten Fehler oder alles was oder die schlimmsten Fehler auf. Gibt ihr an euren Manager und dann könnt ihr mal gucken, was der Manager damit macht, so gesehen. Aber halt wirklich, was ich damit meine, ist, man kann es natürlich über die Hierarchie spielen. Das heißt, man kann halt gucken, dass die Manager auch beispielsweise das Vorleben, das Ganze, dass die nämlich auch Fehler machen und diese Fehler auch aktiv kommunizieren an ihre Mitarbeiter. Hey, ich habe heute was total Komisches erlebt. Ich habe aus Versehen jemanden angerufen, obwohl ich es gar nicht wollte. Und das Gespräch war komplettes Chaos. Oder ich habe heute einen Workshop gegeben und ich habe so viele Fehler in diesem Workshop gemacht. Und das als Manager, das zu sagen, ist, glaube ich, nochmal um einiges effektiver, als wenn das jetzt ein Mitarbeiter sagt, weil das wird nämlich dann auch vorgelebt. Das heißt, einmal hat Management natürlich die Vorbildfunktion. Das wäre eine Antwort auf die Frage von meiner Seite. Aber auf der anderen Seite kann man natürlich auch überlegen, das Ganze einfach auch offensichtlich zu machen. Also ne, entweder man kann ja auch eine Fuck-Up-Night in der Organisation machen oder im Team und zu sagen, hey, was waren eure krassesten Fehler in diesem Monat oder in diesem Sprint, wenn ich jetzt an meine Safe-Teams denke oder meine Scrum-Teams. Was waren die krassesten Fehler, die ihr in dem letzten Sprint gemacht habt? Und das mal irgendwie noch so ein bisschen offensichtlicher zu machen und zu sagen, okay, und was habt ihr daraus gelernt? Also was ist euer Learning und gemeinsam zu lernen? Also ich glaube, das ist halt auch nochmal, Fehlerkultur und gemeinsame Lernkultur gehen halt Hand in Hand. Und sich als Organisation auch mal zu überlegen oder auch mal zu analysieren, wie ist denn aktuell eigentlich unsere Fehlerkultur? Also wie sieht es denn aktuell eigentlich bei uns in der Organisation aus? Und vielleicht auch mal mit den Mitarbeitern Sondierungsgespräche zu führen, um zu schauen, wie denken eigentlich die Mitarbeiterinnen darüber? Das heißt, ist es etwas, was die vielleicht auch befürworten oder ist es etwas, wogegen die sich auch aussprechen? Also manchmal ist es ja auch, es gibt Leute, die sind eher so wie wir beide, wir sind Stehaufmännchen, wir machen Fehler und wir stehen auf. Aber es gibt auch Leute, die ein bisschen Unterstützung da auch brauchen. Also die vielleicht auch, sei es jetzt, wenn ein neues Tool eingeführt wird, die mehr Unterstützung brauchen, weil die einfach fehlerresistent sind. Die wollen einfach auch keine Fehler machen. Das ist ja auch völlig verständlich, weil das ist ja auch ein blödes Gefühl. Aber denen dann die Unterstützung zu geben und aber auch die Sicherheit zu geben und auch das Vertrauen, ihr könnt die Fehler machen. Es ist nicht schlimm. Ihr wird nicht irgendwas abbrennen, wenn ihr jetzt, sage ich mal, auf diesen Knopf hier drückt. Sondern ihr könnt die Fehler machen oder beispielsweise an einem Tool eine Lernplattform zu erstellen oder einen Bereich, wo sich Personen ausprobieren können, der nicht gekoppelt ist an den eigentlichen Bereich. Jetzt denke ich gerade wieder an Microsoft SharePoint beispielsweise, wo man etwas erstellen kann, wo sich Leute erstmal ausprobieren können. Hier kann ich irgendwie mal ein bisschen was posten, da kann ich mal liken, da kann ich mal was hochladen. Erstmal so eine Ausprobierplattform bereitzustellen, bevor es dann wirklich in die Realität reingeht. Und so erlernen die das natürlich. Also da gibt es, glaube ich, super, super viele Möglichkeiten, um es auf den Punkt zu bringen. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich als Organisation erstmal überlegt, wo stehen wir eigentlich, wo wollen wir auch damit hin, was ist für uns wichtig, was bedeutet für uns Fehlerkultur, das, was du auch sagst. Ne? Also was ist das eigentlich für uns und wie wollen wir das leben? Und dann vielleicht auch sogar vom Management aus das Ganze vorzuleben, weil Mitarbeiter, die followen ja auch gewissen Leadern und Managern. Und es ist schon eine Art der Vorbildfunktion eines Managers.
Da hast du völlig recht. Alles im Kontext der lernenden Organisation. Darf ich da noch ein Beispiel aus der Praxis erzählen? Eine meiner vielen Anekdoten, die das mal so krass illustriert. Also wir sind zwar schon lange über unsere Zeit, ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mögen das verzeihen, aber die Geschichte ist folgende. Zum Jahresende müssen ja nun Unternehmen, Banken vor allen Dingen einen Jahresabschluss machen. Und da werden sämtliche, bei einer Bank passierte dieses Ganze, Daten entsprechend konsolidiert. Also es gibt immer einen Tagesabschluss und aus all diesen Daten wird dann ein Jahresabschluss generiert. Das sind ganz bestimmte Rechenroutinen. Da wird an das Zentralbankrechnersystem, das Core-Banking-System, Entschuldigung, werden dann alle Daten geliefert und dann entsteht daraus ein Ergebnis. Machen wir es mal sehr einfach. So, und einer meiner Mitarbeiter aus meinem Team, der dafür verantwortlich war, hatte diese Routinen laufen zu bestimmten Zeiten eigentlich automatisch an. Und so war das auch in besagter Silvesternacht. Er überprüfte das Ganze und läuft er jetzt? Läuft er nicht? Läuft er jetzt? Läuft er nicht? Ach, ich starte das Ganze mal von Hand. Das Ganze lief schon. Und dann passiert eben Folgendes, es werden Daten überschrieben, es werden Daten vermischt. Also kurz, es gab ein heilloses Chaos. Es war wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Er erkannte seinen Fehler relativ schnell, informierte mich, ich informierte dann den Bankvorstand und dann wurden etwa 30 Leute aus dem Urlaub zurückberufen und du kannst dir vorstellen, Silvester, die Menschen waren not very amused oder happy. So, dann hieß es aber antanzen. Ich war in Holland unterwegs, ich war in Amsterdam und hatte dann wirklich auch in der Silvesternacht auch mit dem Thema des Bankabschlusses zu tun. Ja, das zog sich auch über fast 2 Wochen hin, bis diese ganzen Fehler wiederhergestellt waren. Also du kannst dir wirklich vorstellen, man war nicht glücklich. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Niemand, obwohl es eindeutig klar nachvollziehbar, wer das war, niemand hat weder so im Hintergrund getuschelt, oh Mann, war der blöd, oh, den könnte ich steinigen. Alles nicht passiert. Der Kollege ist auch nicht irgendwie zur Rechenschaft gezogen worden oder keine Ahnung, ich meine, das ist auch ein finanzieller Schaden. Es wurde als Fehler akzeptiert und man hat daraus gelernt, dass man dann entsprechende Sicherheitssysteme einbaut. Das heißt, wenn dieses System am Laufen ist, dass man eben einen Override braucht, wenn man das irgendwie stoppen will, beziehungsweise dass man das Ganze nicht nochmal starten kann, wenn es ja nun schon läuft. Also das ist das ganz konkrete Learning dabei. Und jeder in diesem weiteren Umfeld von mehr als 30 Menschen wusste ab dem Moment, worauf zu achten ist und was nicht zu tun ist, damit dieser Fehler nicht wieder passieren konnte. Ja, also hier ganz konkretes Beispiel aus der Realität und es wurde mit Bravour geleitet. Der Vorstandsvorsitzende lud dann daraufhin noch alle Beteiligten, auch den Auslöser, mit zu einem Frühstück ein. Ja, also da wurde nicht bestraft und Ohrfeigen und wie können Sie nur, ja, sondern ganz konkret, man ist sachlich damit umgegangen, ruhig damit umgegangen und hat es auch so kommuniziert und nach außen gezeigt. Und ich meine, wenn der Vorstandschef sich dann auch noch die Mühe macht, sich mit an den Frühstückstisch zu setzen, wird auch in der Bank organisiert. Ja, also man ist nicht irgendwo groß jetzt feiern gegangen, sondern dann sitzt er da am Tisch mit allen anderen und dann werden die Stullen geschmiert und man unterhält sich über Urlaubserlebnisse. Aber eben keine Schuldzuweisungen und keine negativen Diskussionen, die haben nämlich da keinen Platz. Ja, das war mein Wort zum Sonntag.
Aber ich würde sagen, mit dieser Success-Story würde ich sie jetzt nämlich auch mal benennen. Ob ein Fehler passiert ist, sage ich, es ist auch hier von der Erfolgsstory, weil ihr habt daraus gelernt.
Ja.
Würde ich sagen, ja, Alex.
War wieder schön.
Es ist Sonntag.
Ja.
Super. Ja, wieder sehr, sehr schön. Und ich hoffe, den Zuhörerinnen hat es auch gefallen und schreibt uns gerne jederzeit, also vielleicht da auch nochmal in die Runde gesprochen, schreibt uns gerne jederzeit euer Feedback. falls ihr ein Feedback habt, falls ihr auch ein Thema habt, was wir nochmal näher, tiefer beleuchten sollten aus unseren unterschiedlichen Perspektiven. Würden wir uns sehr darüber freuen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich in der Dreierkonstellation nächste Woche wieder. Thorsten, gute Besserung. Und
genau.
Ja, hast du noch abschließende Worte?
Das wär's auch. Ich hätte erst nur so Danke, Tschüss gesagt. Aber ja, Thorsten, und wir freuen uns demnächst hier wieder zu dritt aufzutauchen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.